Jesse, du kommst aus Wuppertal. Ich finde, Wuppertal ist immer ein Grund, da wegzuziehen. Aber Entschuldigung. Das muss einfach sein, wenn man aus Süddeutschland kommt, dann muss das sein. Ich habe lange nachgedacht über die Frage, worüber ich in den nächsten Wochen predigen möchte und sollte und müsste. Und das wisst ihr vielleicht alle, das hat natürlich auch einen Hintergrund. Meine Zeit hier ist begrenzt und auch nochmal dadurch begrenzt, dass ja irgendwie noch Advent kommt und Weihnachten kommt. Und irgendwie ist klar, im Advent geht es um Advent. Also was soll vorher noch laufen? Worum soll es noch gehen? Was ist wichtig anzusprechen? Was ist mir persönlich ein Herzensanliegen geworden? Und was ist mir auch durch Gott nochmal neu deutlich geworden? Und es ist mir immer klarer geworden, dass ich über Nehemia sprechen möchte. Nehemia, das ist ein Buch in der Bibel und auch gleichzeitig eine Person, die quasi der Hauptakteur in diesem Buch ist. Und der Grund, warum ich Nehemia rausgesucht habe, der wird in den nächsten Wochen, glaube ich, deutlich und jedes Mal aufs Neue vielleicht deutlich, weil es da einen sehr, sehr guten und engen Bezug zu unserer Situation heute gibt. Und zwar in zwei Richtungen. Zunächst mal sind wir heute in einer Situation, die von zunehmender Verunsicherung irgendwie gebrandmarkt ist. Das merkt ihr, wenn ihr Tagesschau aufmacht oder im Internet mal nachlest und dann Stade eingebt und dann merkt, oh je, die Fallzahlen gehen nach oben, dieser besondere Wert, an dem das gemessen wird, geht nach oben und irgendwie verunsichert es. Man hat vielleicht Angst, wie geht es weiter? Und ich glaube, nicht nur auf dieser Grundlage kann es sein, dass wir ins Ungewisse gehen oder ins Ungewisse denken. Dann gibt es ja noch die Sache, dass euch auch als Gemeinde ein Pastorenwechsel bevorsteht, mir natürlich ein Ortswechsel auch bevorsteht. Das ist auch natürlich etwas Neues, etwas Ungewisses, was wartet. Anhand von Nehemia können wir nun sehen, wie man mit diesem Neuen, was kommt, umgehen kann. Wie ich ganz persönlich damit umgehen kann, wie auch wir als Gemeinde oder auch dann ihr als Gemeinde mit Neuem umgehen könnt. Die Geschichte vom Buch Nehemia und von dem Propheten Nehemia, von diesem Menschen, beginnt in einer Zwischenphase. Also eigentlich so ziemlich in dem, wo wir gerade drin sind. Es ist eine Zwischenphase. Und zwar, wenn man sich mal die Geschichte Gottes mit seinem Volk anguckt, so im Großen, wird man sehen, es ist tatsächlich eine sehr anstrengende Phase gewesen. Und zwar war es so, Gott hat seinem Volk ein Land versprochen, hat es ihnen auch gegeben und geschenkt. Und eigentlich schien alles perfekt und gut. Wir dachten, wir haben ein Zuhause, wir fühlen uns hier wohl, wir können hier leben, uns geht es hier gut. Aber es war so gewesen, dass es Spannungen gab. Dieses große Land, was ihnen gegeben wurde, zerbrach in zwei Teile, das sogenannte Nordreich und Südreich. Und nach rutschten beide immer weiter in Abhängigkeiten. Es gab Konflikte, es gab Kriege, die immer wieder aufgeploppt sind. Immer wieder aufs Neue. Und das Ergebnis war, dass das Land zerstört wurde und eingenommen wurde von fremden Mächten. Damals gab es quasi zwei Großmächte, Superpowers, würde man sagen. Auf der einen Seite Ägypten, auf der anderen Seite Syrien, Assyrien und eben dann Persien. Das sind so die großen Reiche. Israel liegt in der Mitte und die wurden quasi von allen die ganze Zeit immer behagt und bekriegt und standen irgendwo als schwaches, unbedeutendes Land in der Mitte. Und das zeichnete ihr Leben aus. Sie waren eine Durchgangsstraße gewesen und sie kamen unter die Räder. Es kam zu einer großen Krise. Das Land wurde verwüstet. Jerusalem, die Perle quasi des Landes, alle waren stolz auf diese Stadt Zion da. Es war der Ort der Hoffnung, der Sehnsucht gewesen, war zerstört worden. Der Tempel wurde verbrannt, die Schätze wurden geplündert. Viele Menschen wurden gefangen, weggeführt. Man kann sagen, es blieb eine Ruine zurück und die blieb ziemlich lange dort zurück. Es kam kein Wirtschaftswunder, sondern viele wurden weggeführt und wurden gefangen genommen und in anderen Ländern angesiedelt, teilweise sogar im Herzen dieses Großreiches von Persien selbst. Und sie wussten nicht mehr, wer sind wir eigentlich? Waren wir nicht mal Gottes Volk? Hat er uns nicht mal ein Versprechen gegeben? Hat er sich von uns abgewandt? Ist es jetzt vorbei? Ist es Gottes Schlussstrich gewesen? Er sagt, ihr, mit euch kann ich nichts anfangen, ich suche mir neue Leute. Nein, und zwar gab es einen ersten Hoffnungsschimmer. Ein paar Seiten vor diesem Buch Nehemia lesen wir davon. Und zwar hat Gott es durch seine unglaubliche Weisheit und Souveränität geschenkt, dass er einen Menschen beauftragt hat, der den Tempel wieder aufgebaut hat. Er hat die Möglichkeiten gegeben, Sicherheiten gegeben, das Material gegeben, der Tempel konnte wieder aufgebaut werden. Und alle dachten sich, endlich geht's los. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, es geht wieder voran. Das ist das Symbol, der Tempel steht, ab jetzt geht es nach oben, wir finden wieder zusammen, Gott stiftet eine neue Identität, wir werden wieder zusammenrücken. Und dann passierte nichts. Der Tempel stand und das war natürlich eine tolle Sache, aber der ganze Rest lag immer noch in Trümmern. Die Verunsicherung war da, alle dachten, es geht nun endlich los, es kommt endlich die Erleichterung, wir starten wieder durch. Vielleicht in unserer Zeit würden wir sagen, wir hatten die neue Realität, wir haben uns damit angefreundet, wir kriegen das unter die Füße, aber dann ändert sich nichts. Es bleibt schwierig. Viele von den Juden, die dann weggeführt wurden, die in anderen Ländern sein mussten und eben nicht zurückgekehrt sind, haben sich dort häuslich niedergelassen. Sie sind migriert, sie haben dort Fuß gefasst und sind dort zu Hause geworden. Sie haben sich in dieser neuen Realität eingerichtet. Und doch schmerzt es im Herzen. Davon lesen wir zum Beispiel im Psalm 137. Das ist so ein Lied von jemandem, der in der Ferne ist und zurückdenkt an das, was er mal hatte. Da heißt es, an den Wassern zu Babel saßen wir und weinten, wenn wir an Zion, also Jerusalem, dachten. Unsere Harfen hängten wir an die Weide im Lande. Denn dort hießen uns singen, die uns gefangen hielten, und in unserem Heulen fröhlich sein. Singet uns ein Lied von Zion. Wie können wir des Herrn Lied singen im fremden Land? Vergesse ich dein Jerusalem, so werde ich meine Rechte vergessen. Meine Zunge soll an meinem Gaumen kleben, wenn ich deiner nicht gedenke. Wenn ich nicht lasse, Jerusalem meine höchste Freude sein. An den Wassern zu Babel saßen wir und weinten. Sie wussten nicht mehr, wer sie eigentlich sind. In dieser Zwischenzeit, kleiner Hoffnungsschimmer, aber dann nichts mehr passiert, da spielt nur die Geschichte von Nehemia. Und Nehemia war ein Mensch, der auf viele Weise ganz besonders war. Eigentlich war er ein Jude gewesen, aber er arbeitete am Hof des Großkönigs Artaxerxes. Der ist sogar in den Geschichtsbüchern bekannt. Das war, man kann sagen, wohl der mächtigste Mensch zur damaligen Zeit. Ich lese euch nun Nehemia aus Kapitel 1. Dies ist der Bericht von Nehemia, dem Sohn von Hachalja, im 20. Regierungsjahr des Perserkönigs Artaxerxes im Monat Kislev war ich in der königlichen Residenzstadt Susa. Da kam Hanani, einer meiner Brüder, mit einigen Männern aus Judäa, also aus der Heimat, zu mir. Ich fragte sie, wie es den Juden dort gehe, den Überlebenden, die nicht verschleppt worden waren, und erkundigte mich nach dem Zustand Jerusalems. Sie berichteten mir, die Menschen in der Provinz Juda, die in der Verschleppung entgangen sind, leben in großer Not und Schande. Die Stadtmauer Jerusalems liegt in Trümmern, die Tore sind durch Feuer zerstört. Als ich das hörte, setzte ich mich nieder und weinte. Tagelang trauerte ich, fastete und flehte den Gott des Himmels an. Ich betete, ach Herr, du Gott des Himmels, du großer und ehrfurchtgebietender Gott, du stehst in unerschütterlicher Treue zu deinem Bund, zu denen, die dich lieben und nach deinen Geboten leben. Siehe mich, dein Diener, freundlich an und habe ein offenes Ohr für mein Gebet. Tag und Nacht flehe ich zu dir für die Menschen, die dir dienen, dein Volk Israel. Ich bekenne dir die Sünden, die wir Israeliten gegen dich begangen haben. Wir haben Unrecht getan. Auch ich und meine Verwandten haben sich verfehlt. Wir haben große Schuld auf uns geladen. Wir haben die Gebote und Gesetze missachtet, die du durch Mose, dein Diener und Bevollmächtigen, gegeben hast. Aber denk doch daran, dass du ausdrücklich zu deinem Diener Mose gesagt hast, wenn ihr mir untreu werdet, will ich euch unter die fremden Völker zerstreuen. Wenn ihr aber zu mir zurückkehrt, auf meine Gebote achtet und sie befolgt, werde ich sogar die, die ich bis ans äußerste Ende der Erde verstoßen habe, von dort zurückholen. Ich will sie heimbringen an den Ort, den ich erwählt und zum Wohnsitz meines Namens bestimmt habe. So hast du gesagt. Und sie sind ja trotz allem deine Diener, dein Volk, das du einst durch deine große Macht mit deiner starken Hand aus Ägypten befreit hast. Ach Herr, erhöre mein Flehen und das Flehen aller, die dir bereitwillig und voll Ehrfurcht dienen. Lass mich doch heute Erfolg haben und hilf, dass der König mir gnädig ist. Ich war nämlich der Mundschenk des Königs. Für Nehemia beginnt alles mit Trauer. Eine schlechte Nachricht und Trauer. Da heißt es hier, dass Hanani, einer von seinen Brüdern, vielleicht ein Verwandter sogar von ihm, vielleicht einfach nur ein Volksgenosse von ihm, zu ihm gekommen ist und ihm erzählt hat, quasi die neuesten Nachrichten aus Jerusalem. Das war gar nicht so einfach, denn die Strecke zwischen diesen beiden Städten sind etwa 400 Kilometer, also über 400 Kilometer. Das sind viele, viele Monate Reisezeit zwischen den Orten. Das heißt, man bekam auch nicht immer so das Neueste mit, notwendigerweise. Und er fragte dann, hey, ihr kommt doch von dort, erzählt mir, wie es aussieht. Und die Nachricht ist erschütternd. Er sagt, die Stadtmauern liegen in Trümmern, die sind niedergerissen worden, die Tore durch Feuer zerstört. Das ist in dem Fall nicht eine ästhetische Sache. Wenn wir heute eine Stadtmauer noch haben, dann ist die meistens irgendwie eingebunden in das Stadtbild, Altstadtbild, das sieht schön aus und so, man kann da schöne Lädchen, die sich da so ranmachen. Damals war es aber so, eine Stadt, die keine Mauern hatte, war vollkommen schutzlos. Plünderer konnten da jederzeit einmarschieren, einfach sich nehmen, was sie wollten und wieder gehen. Eine Stadt ohne Mauern war eine vollkommen hilflose Stadt und letztendlich eine, die komplett bedeutungslos war. Sie hat keinen Schutz geboten, keine Unterstützung, die war einfach, man könnte, Neudeutsch würde man vielleicht sagen, witzlos, die war bedeutungslos geworden. Es gab keine Hilfe dort. Und so hat man das damals gemacht. Wenn man eine Stadt eingenommen hat und sicherstellen wollte, dass die sich nicht nochmal gegen einen auflehnt, hat man die Mauern geschleift, also zerstört und kaputt gemacht, was gefährlich werden konnte. Und so war es auch dort. Jerusalem, der einstige Stolz des Volkes Israel, wurde zum Schandfleck und zum Gespött der Nachbarn. Und die Folge finde ich spannend. Nehemia trauert. Auf die enttäuschte Hoffnung, dass es vielleicht doch losgegangen ist, dass es vorangegangen ist, dass weitere Schritte gegangen werden konnten. All das hat sich nicht erfüllt und er ist enttäuscht. Spannend ist, was Nehemia an der Stelle gar nicht macht. Eine Sache macht er nicht. Er rutscht nicht in Aktionismus. Nehemia rutscht nicht in Aktionismus. Er ruft kein Aktionsbündnis Mauer für Jerusalem ein, sondern er trauert. Er hat gehofft, es wird besser und er lässt diese Trauer, dass es nicht so ist, zu. Und vielleicht findest du dich selbst hier wieder. Vor ein bisschen mehr als 10 Jahren wurde hier ein Gebäude gebaut von der Freien Evangelischen Gemeinde Stade. In großem Glauben und in großer Hoffnung. Und das, ihr seht, ein tolles Gebäude, es wurde groß gebaut. Ne? Und da war die Hoffnung, natürlich, dass Menschen dazukommen. Dass es irgendwann mal so voll wird, dass wir aus allen Nähten platzen und gar nicht mehr wissen, wohin. Und die Hoffnung hat sich so irgendwie doch nicht so ganz erfüllt. Und jetzt ist die Frage, der Wunsch ist da, dieser Wunsch, Menschen zu erreichen, Stade zu erreichen, ist da. Da ist die Frage, wie gehst du damit um, wenn das vielleicht gar nicht so einfach ist? Lässt du dann Trauer zu? Oder versuchst du sofort die Lösung herbeizuzaubern? Kannst du über die Situation trauern, dass du sagst, wir wollen eigentlich noch viel mehr Menschen erreichen, wir wollen noch viel mehr Menschen diese gute Nachricht von Jesus Christus weitergeben? Kannst du darüber trauern, da wo das schwierig ist oder wo es vielleicht nicht gelingt? Es war immer eine Hoffnung damit verbunden, hier etwas zu bauen. Und unser Wunsch bis heute darf auch sein, dass mehr Menschen kommen, als hier reinpassen. Das ist mein großer Wunsch und meine Hoffnung. Wichtig ist hier, Nehemia sucht keine Schuldigen. Er überlegt jetzt nicht an erster Stelle und sagt, ha, wer hat denn da unten das Sagen? Warum geht es nicht weiter an der Stelle? Sondern erstmal trauert er darüber und sagt, Gott, du hast doch ein Versprechen gegeben. Warum sehe ich davon nichts? Nehemia hätte ärgerlich sein können, all das hätte er sein können. Aber er lässt das Gefühl zu, was hier eigentlich hingehört, Trauer. Trauer muss zugelassen werden, ansonsten kommt nämlich daraus ein anderes Gefühl, was eigentlich da nicht hingehört. Nun möchte ich dich mal fragen, überleg dir mal jetzt in dieser Situation, versetz dich in Nehemia rein, er hört diese schlechte Nachricht, er ist quasi im Zentrum der Macht, er hat nicht viel zu sagen, aber er ist nah am König dran. Was denkst du denn, wäre die wertvollste Ressource für Nehemia und sein Ziel, letztendlich diese schlimme Situation zu verändern? Was würde man heute vielleicht denken? Und ich habe mir überlegt, eigentlich hätte ich jetzt gesagt, politisches Kapital. Irgendwas, womit er dem König was anbieten kann oder ihn irgendwie ungemütlich werden kann, sodass der irgendwann sagt, okay, na gut, macht halt wieder, baut halt auf. Politisches Kapital, Macht, Einfluss, vielleicht ein erhöhtes militärisches Abschreckungsvermögen, irgendwie sowas in der Richtung. Hätte ich gedacht, das wäre jetzt das Sinnvollste, das Zielführendste, um Jerusalem wieder aufzubauen. Ich glaube aber, dass was anderes viel wertvoller gewesen ist in der Situation. Nehemia erkennt, es braucht einen Neustart, aber dafür braucht es etwas anderes als politische Macht. Ich lese euch nochmal Vers 5 und 6. Da heißt es, ich betete. Ach Herr, du Gott des Himmels, du großer und ehrfurchtgebietender Gott. Du stehst in unerschütterlicher Treue zu deinem Bund und zu denen, die dich lieben und nach deinen Geboten leben. Sieh mich, dein Diener, freundlich an und habe ein offenes Ohr für mein Gebet. Tag und Nacht flehe ich zu dir für die Menschen, die dir dienen, dein Volk Israel. Ich bekenne dir die Sünden, die wir Israeliten gegen dich begangen haben. Wir haben Unrecht getan, auch ich und meine Verwandten haben sich verfehlt. Wir haben große Schuld auf uns geladen. Nehemia wagt einen Neuanfang und der beginnt bei ihm ganz persönlich, bei seinem eigenen Herzen. Es beginnt mit einem Bekenntnis der Sünde. Der Grund nämlich der ganzen Misere, wenn man zurückgeht und sagt, okay, wie kam es denn dazu, dass die so überrannt wurden, dass Gott sie sogar preisgegeben diesen fremden Mächten? Wie kam es dazu überhaupt? Dann werden wir herausfinden, dass der Ursprung des Ganzen eine Abkehr von Gott war. Die Menschen haben sich von ihm losgesagt und haben gesagt, wir machen das lieber selber. Wir vertrauen nicht auf ihn, sondern lieber vertrauen wir auf unsere militärischen Bündnisse, die wir haben. Das ist viel effektiver. Und so haben sie sich von Gott abgesagt und haben ernten müssen, was sie gesät haben. Gott hat es zugesagt und hat auch dann sein Volk zerstreut. Jetzt ist was Spannendes an der Stelle, dass Nehemia etwas tut, was sehr ungewöhnlich ist. Und zwar heißt es, er bekennt die Sünden, er tut im Grunde Buße für etwas, was er selbst doch gar nicht in den Sand gesetzt hat, oder? Wenn ihr zurückgeht, die Zeit, in der das Ganze quasi vor die Wand gefahren ist und Israel zerstört wurde und vernichtet wurde, war so weit in Vorzeiten gewesen, da war er noch nicht mal geboren gewesen. Jetzt könnte man sagen, der könnte auch sagen, was kann ich denn dafür? Ich bin doch hier geboren, ich war damals nicht dabei. Was interessiert mich quasi die Schuld meiner Vorgänger? Also ich kann ja um Vergebung bitten für was ich falsch gemacht habe. Okay, das kann man ja tun. Aber für was meine Eltern und Großeltern getan haben, die Menschen, die mit mir zusammen sind, ist das nicht so ein bisschen schräg? Also wenn ich jetzt nicht schuld daran bin, wie kann ich dann bekennen? Wie funktioniert das? Ich glaube, da gibt es zwei Gründe, weswegen das hier reinpasst und sogar notwendig ist. Das erste ist, Nehemia sieht sich selbst als ein Teil einer Gemeinschaft. Er ist nicht alleine, sondern er ist Teil einer Gemeinschaft, auch einer Gemeinschaft mit Geschichte. Stell dir mal vor, bist du schon mal auf einer Party gewesen, eine Geburtstagsfeier oder irgendwie so etwas, wo irgendwie die Stimmung nicht so wirklich lief. Also irgendwie, es war immer komisch. Man kam so rein und man merkt so, so richtig ausgelassen, fröhlich sind die Menschen hier gerade nicht und so. Und es wird den ganzen Abend nichts. Ja? Und man geht dann nach Hause, war auf einer Feier gewesen, aber irgendwie die Stimmung war irgendwie nicht gut. In so einer Situation ist es schwierig zu sagen, woran liegt es denn konkret? Ne? Man kann ja nicht so einen raussuchen und sagen, der war bestimmt schuld oder so, sondern irgendwie alle auf irgendeine Weise. Man war selbst irgendwie auch Teil des Ganzen. Das kann ein Beispiel darüber sein, was es bedeutet, auch als Gemeinschaft an etwas schuldig zu werden oder etwas nicht zu tun. Selbst derjenige, der da hingeht und sagt, ich war doch eigentlich ursprünglich gut gelaunt, als ich zur Party gekommen bin, ich fand mich ja ganz nett, ist trotzdem Teil des Ganzen und Teil auch dieser Stimmung, die dort entsteht. Nehemia sieht sich selbst als Teil einer Gemeinschaft, selbst ein Teil einer Gemeinschaft, die etwas getan hat, wo er selbst noch nicht mal gelebt hat. Er selbst ist dabei. Der zweite Punkt ist aber ein entscheidenderer. Nehemia erkennt nämlich sein eigenes Herz und entdeckt dort dieselbe Schuld und Sünde, die er bei seinen Eltern und Großeltern und Urgroßeltern gesehen hat in der Geschichte. Er sagt, mein Herz ist nicht besser oder anders, sondern das Einzige, was mich von diesen Menschen unterscheidet, ist die Gnade der späten Geburt. Wäre ich damals gewesen, wäre ich ganz genauso dabei gewesen. Die Gnade der späten Geburt. Ich war halt einfach nur zu spät geboren worden. Aber ich bin genauso. Ich bin nicht besser oder schlechter. Vor vielen, vielen Jahren, als ich noch zur Schule gegangen bin, zunehmend vielen Jahren, hat uns als Klasse mal mein Geschichtslehrer was gefragt. Also die ganze Klasse stand davor, es ging ums Dritte Reich, also um den Nationalsozialismus. Und mein Geschichtslehrer hatte gefragt, wer von euch glaubt, dass er, wäre er damals geboren worden, ne, glaubt, dass er quasi zum Widerstand gehört hätte. Ja, Widerstand gegen die Nationalsozialisten. Und das Spannende war, fast alle haben die Hand gestreckt. Ich glaube, je älter ich werde, dass es zunehmend eine Illusion ist. Wir denken von uns immer selber als die Helden. Wir wären bestimmt ganz anders als alle anderen gewesen. Ich weiß aber nicht, ob wir nicht ganz genauso gewesen wären wie die Menschen damals. Ich habe nur die Gnade, heute später geboren zu sein, eine andere Erziehung bekommen zu haben, auch ein anderes Verständnis vielleicht bekommen zu haben. Aber wäre ich damals geboren worden, wer weiß. Ich glaube, diese Demut davor zu sagen, wo ich heute hier stehe, fußt nicht auf meinem Verdienst, sondern auf vielen Dingen, die ich nicht in der Hand halte. Das merkt man hier daran, wie Nehemia betet. Er betet und bringt die Schuld nicht nur von sich, er sieht sich selbst auch da drin und seiner Familie, sondern von dem ganzen Volk vor Gott. Er stellt sich mit in diesen Zusammenhang. Ich glaube, das ist ganz wichtig zu sehen. Er betet als erstes und er macht den ersten Schritt für einen Neuanfang, für eine grundlegende Wende bei sich selbst fest und nicht bei allen anderen, sondern bei sich. Und ich glaube auch, dass das, was ihr und was wir miteinander brauchen, wenn es in eine neue Phase geht, ein neuer Abschnitt kommt, nicht in erster Linie ist, dass wir alles schon fertig geplant haben. Gerade Corona macht aus vielem ein Fragezeichen. Vielmehr ist das, womit es anfängt, dieses Herz, diese Herzenshaltung zu sagen, ich will mich neu auf Gott einlassen, ich will umkehren von dem, wo ich mich von ihm entfernt habe und will ihn in die Mitte stellen und suchen. Das Ganze soll auch konkret werden können. In Kürze wird der Buß- und Bettag sein. An diesem Tag wollen wir Gelegenheit geben als Gemeinde und miteinander auch als Gemeinde, so einen Moment des Neuanfangs zu suchen. Dinge vor Gott zu bringen oder auch vor Menschen zu bringen, die uns noch trennen, die uns belasten, die uns bedrücken, die uns vielleicht eine Last auf den Schultern sind. Und einen Neuanfang machen zu können aus der Kraft der Vergebung durch Gott. Das wollen wir miteinander machen. Ich lade euch jetzt schon herzlich ein, da wird es auch natürlich noch angekündigt werden. Nehmt das wahr. Wenn ihr so einen Rucksack mit euch herumtragt an vielleicht Verletzungen, die ihr erlebt habt, an Enttäuschungen, an Trauer, die ihr habt, nutzt diese Gelegenheit. Kommt, werdet Teil des Ganzen. Und wagt einen Neuanfang, der mit euch anfängt. Es gibt in der Bibel an dieser Stelle aber noch ein zweites Gebet, das Nehemia spricht. Keine Angst, es ist deutlich kürzer, aber es ist interessant, sich es anzusehen. Es heißt dort in Kapitel 2 weiter. Es war an einem Tag im Monat Nisan im 20. Regierungsjahr des Königs Artaxerxes. Der Wein war bereitgestellt und ich nahm den Becher und füllte ihn und reichte ihn dem König. Ich war bei ihm sehr gut angeschrieben. Der König sagte zu mir, warum siehst du so schlecht aus? Du bist doch nicht etwa krank? Nein, das ist es nicht. Irgendetwas macht dir das Herz schwer. Der Schreck fuhr mir in die Glieder. Dann antwortete ich, der König möge ewig leben. Kann ich denn fröhlich aussehen? Die Stadt, in der meine Vorfahren begraben sind, ist verwüstet und ihre Tore sind vom Feuer zerstört. Darauf fragte mich der König, was ist deine Bitte? Ich schickte ein Stoßgebet zum Himmel und sagte zum König, mein König, wenn es dir gut erscheint und wenn du deinem Diener Vertrauen schenkst, dann lass mich doch nach Judäa gehen, in die Stadt, in der meine Vorfahren begraben sind, damit ich sie wieder aufbauen kann. Dieser Teil beginnt mit einer Warteperiode, die man schnell überliest. Die Zeit, in der er in Tränen da niederlag und gebetet hat und zu Gott gefleht hat und sagt, Gott, gib mir heute Kraft und schenke mir Gnade in den Augen des Königs, hat nicht dazu geführt, dass am nächsten Tag sich alles geklärt hat, sondern der hat noch knapp 150 Tage lang warten müssen. 150 Tage lang warten. Nur beten und er konnte nichts tun. Es war nämlich damals so, dass man den König nicht einfach hätte ansprechen dürfen. Es war so, dieser König, der durfte nur angeredet werden, wenn er zuvor gesprochen hatte. Also wenn er zum Beispiel jetzt gesagt hätte, du darfst jetzt etwas sagen, dann durfte man reden. Wenn man von selbst zum König gegangen ist und was gesagt hatte, war man des Todes schuldig. Das war verboten bei Todesstrafe. 150 Tage trauert er, 150 Tage betet er und dann kommt dieser entscheidende Moment. Der König sagt, sag mal, dir geht's doch nicht gut, was ist denn los mit dir? Und dann heißt es hier, er schickt ein Stoßgebet zum Himmel. Ich habe mich mal gefragt, wir haben am Anfang dieses lange Gebet und dann hier ein Stoßgebet. Welches von den beiden ist denn das Gebet, was nachher die Welt verändern sollte? Das kurze Stoßgebet? Ich glaube, das Erste. Ich glaube tatsächlich das Erste, denn das Zweite hätte es ohne das Erste, glaube ich, nie gegeben. Nehemia musste warten, er hat gewartet und nun wird sein Warten belohnt. Das Spannende ist dabei, der König geht auf seine Bitte sogar ein. Er geht nicht nur darauf ein, sondern er übererfüllt seine Bitte sogar. Nehemia betet zu Gott und sagt, Gott, gib mir Kraft, vermutlich was in der Richtung, lass mich jetzt die richtigen Worte sagen, weil wenn ich hier was Falsches sage, bin ich ganz schnell weg vom Fenster und werde hier gehängt oder geköpft. Also sagte er mit allem Mut, den er aufbringen konnte, gegenüber dem König, der Grund, warum die Stadt kaputt ist, liegt eigentlich an dir. Du bist der Grund. Du lässt nicht zu, dass wir das Ganze aufbauen. Ich möchte sie wieder aufbauen. Gib mir einen Freibrief, dass ich das tun kann. Gib mir einen Zettel, eine Vollmacht, wo drin steht, ich schicke den, also ich, Artaxerxes, schicke diesen Nehemia los. Der soll Statthalter da werden, der soll die Stadt wieder aufbauen und der soll das Ganze in die Wege leiten. Jetzt geht es noch weiter. Nehemia sagt, ach ja, wenn ich unterwegs bin, ich brauche auch noch Holz. Kannst du dem königlichen Förster Bescheid sagen, der soll mir quasi noch edle Hölzer zur Verfügung stellen, damit ich die Stadt wieder aufbauen kann, die Tore schnitzen kann und so weiter. Und der König sagt, ja, gebe ich dir alles und legt sogar noch einen drauf und sagt, ich schicke dir sogar noch eine Militäreskorte von meinen eigenen Leuten mit dazu, mit Geleitbriefen, Offizieren, eine ganze Reiterstaffel zu deinem Schutz, ohne dass du danach fragst. Das gebe ich dir noch zusätzlich mit. Und fragt ihn, wie lange wirst du brauchen? Und hier steht nur drin, er sagte ihm dann einen Zeitraum, steht nicht drin welcher. Und dann sagt er, gut, mach das. Seinen eigenen Mundschenk, eine der prestigeträchtigsten Positionen der damaligen Zeit gewesen, am Hofe. Und er sagt, geh, ich finde irgendjemand anders, der das vertrauenswürdig macht. Du wirst losgeschickt und sollst losgehen. Das alles ist in Gang gekommen, weil Nehemia gebetet hat. Ein Gebet, das die Welt verändert. Nehemia ist daraufhin 4 Monate gereist. 4 Monate auf Esel- oder Pferderücken nach Jerusalem mit einer ganzen Truppe. Was er dort macht, ist spannend. Das fasse ich jetzt nur ein bisschen zusammen. Er guckt sich die Mauern an, er schätzt die Lage ein, er verschafft sich einen Überblick, schnappt sich dann die wichtigsten Leute zusammen, die Familienoberhäupter, und sagt, wir bauen die Mauer wieder auf. Das kann nicht angehen, dass die hier so kaputt liegt. Wir haben eine Vollmacht, wir dürfen das. Und ich würde sagen, wir legen sofort los. Wir machen das miteinander. Wir werden bauen. Gott bahnt den Weg, aber es passiert eine Sache, die mich dann doch irgendwie erstaunt. Es klingt so nach einem Märchen. Die Türen öffnen sich, ne? Alles wird möglich. Und er sitzt da, kriegt einen Geleitbrief des Königs, das ist im Grunde eine Blankovollmacht gewesen. Also, eigentlich denkt man doch, das ist doch traumhaft, das ist doch der Beginn einer wunderbaren Geschichte. Jetzt geht es doch nur noch bergauf. Aber es kommt ein bisschen anders. Nehemia begegnet nämlich Widerstand. Widerstand innen, von eigenen Reihen, aber auch Widerstand von außen. Dem Widerstand von außen, dem begegnen wir schon gleich in diesem 2. Kapitel. Da heißt es, Sanballat, der Horoniter, und der Ammoniter Tobia, sein Bevollmächtigter, gerieten in heftigen Zorn, weil einer kam, der den Israeliten helfen wollte. Die haben den Neuaufbruch beobachtet. Sie haben ihn gesehen und sie haben gekocht vor Zorn und haben gesagt, auf keinen Fall. Dem Volk zu helfen, das müssen wir verhindern. Die waren wutentbrannt und wollten Taten folgen lassen. Ein paar Verse weiter heißt es, als Sanballat, Tobia und der Araber Geshem von unserer Absicht hörten, machten sie sich über uns lustig und sagten, da habt ihr euch aber etwas Großes vorgenommen, ein bisschen zu groß für euch. Wollt ihr am Ende noch euch gegen den König auflehnen? Zynismus, Spott und Hohn übergießt sich über die umliegenden Machthaber sind das, die sich das angucken und sagen, was für eine lächerliche Truppe. Also kommen da so ein paar Hansel angelaufen und glauben, sie könnten hier das alles wieder aufbauen. Absolut unmöglich. Unmöglich. Und dieser Spott und Hohn, der wird immer schärfer. In den nächsten Kapiteln werden wir sehen, wie der Widerstand steigt. Und ich finde das alleine schon eine wichtige Beobachtung zu machen. Gott ebnet den Weg, aber das bedeutet nicht, dass er jeden Stein aus dem Weg räumt. Gott ebnet den Weg, aber er nimmt nicht jeden Stein heraus. Der Widerstand, dem die Menschen hier begegnen, der ist real und der ist hart und der wird auch noch härter werden in den nächsten Kapiteln. Die Menschen, die drumherum waren, wollten nicht, dass es weitergeht. Auch das gibt es heutzutage. Ich war mal in einer Gemeinde gewesen, da gab es zum Beispiel jemanden, der außerhalb von der Gemeinde stand, der hatte mit der nichts mehr zu tun, hat alle Fäden gekappt, aber der hat seinen Lebensinhalt darin gesehen, dagegen gegen die Gemeinde zu arbeiten und den Stein in den Weg zu legen, wo es nur geht. Von Verleumdung mit Gerüchten in die Welt zu setzen, alles Mögliche, aus ich weiß nicht welchen Gründen. Das kann passieren, dass Neuanfänge, neue Ausrichtungen, ein neuer Weg, der beschritten wird, zur Folge hat, dass es Menschen gibt, die von außen mit Steinen werfen, die sich darüber lustig machen und sagen, ach klar, die wollen jetzt irgendwas Neues machen, die wollen Menschen tatsächlich noch erreichen oder was auch immer. All dieser Zynismus, der kann kaputt machen, der kann auch wirklich frustrieren. Gott lässt den an der Stelle zu. Aber spannend ist, wie Nehemia mit diesem Zynismus umgeht, mit diesem Lächeln suffisanten, ach ihr, habt euch aber ganz schön viel vorgenommen. Wie geht Nehemia damit um? Das möchte ich euch vorlesen, das hat mich wirklich sehr beeindruckt. Da schreibt jetzt Nehemia selber, ich ließ ihnen ausrichten, also diesen Spöttern, den Zynikern, die da sitzen und sagen, ach, das wird bestimmt alles nichts werden, denen ließ er ausrichten, der Gott des Himmels wird es uns gelingen lassen. Wir, seine Diener, machen uns ans Werk und bauen die Mauer auf. Euch aber geht Jerusalem nichts an, denn ihr habt hier weder Grundbesitz noch irgendeinen Rechtsanspruch. Ihr habt euch auch nie um die Stadt verdient gemacht. Nehemia lässt die einfach abblitzen. Er sagt, spottet nur, Gott wird es uns gelingen lassen. Er beruft sich nicht auf seine Kraft oder seine Fähigkeiten als Organisator und Planer, da war er wirklich sehr begabt, sondern er sagt, Gott wird es uns gelingen lassen. Er ist verantwortlich, dass wir hier stehen. Der wird uns auch den Sieg schenken über diese Situation. Er baut letztendlich die Mauer, nicht wir. Er nutzt uns dafür und wir wollen das tun und wir gehen auch frisch ans Werk. Wir lassen uns nicht beeinträchtigen davon. Und das ist wichtig, wenn wir sehen, an mehreren Stellen kommt es noch vor, dass diese Gruppe von Leuten versucht, ihn in Streitgespräche zu verwickeln, in Diskussionen oder auch in Hinterhalte zu locken. Und er lässt die immer abblitzen. Er sagt, was kümmert euch denn Jerusalem? Ihr, die ihr euch das Mund zerreißt, ihr habt hier nichts zu sagen, ihr seid überhaupt nicht involviert, ihr steht nur außen. Dann spottet halt weiter von außen, aber wir werden tun, was Gott uns aufgetragen hat. Ich finde das eine ganz gesunde Sache. In manchen Punkten. Nehemia immunisiert sich hier nicht gegen Kritik. Das ist nicht gemeint. Vielmehr sagt er, dieser zerstörerische Anspruch, der manchmal von außen kommt, diese Einstellung, die von außen etwas kaputt und kleinreden will, die lässt er außen stehen und sagt, davon lasse ich mich nicht ablenken. Ich habe einen Auftrag und der liegt vor mir. Ich lasse mich nicht von den Zynikern ablenken, die sich das Maul zerreißen und die meistens immer nur von außen mit den Steinen werfen. So, ich sage, ich weiß, was Gott mir vor die Füße gelegt hat. Er fokussiert sich auf sein Ziel und lässt sich nicht in endlose Streitereien mit diesen anderen Völkern ein. Einen ähnlichen Fokus finden wir auch im Neuen Testament. Und damit möchte ich jetzt die Predigt auch gleich beschließen. In Matthäus 6, Vers 33 sagt uns Jesus, es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen, dann wird euch das Übrige alles dazugegeben werden. Im Luther heißt es, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Richtet euch danach als erstes aus. Und dann wird alles andere sich auch fügen und auf seinen Platz fallen. Das ist die Zusage, die Gott selbst gegeben hat. Es ist wichtig, gerade in diesen Zeiten der Zwischenzeit, die jetzt vor uns liegen, die vor euch liegen, die vor uns auch als ganzes Land liegen, nicht sich ablenken zu lassen von dem, wozu wir eigentlich da sind. Gott hat uns unseren Auftrag gegeben, als Gemeinde da zu sein, ein Licht für andere Menschen zu sein. Und dieser Auftrag macht nicht Pause, nur weil Corona ausgebrochen ist. Die macht auch nicht Pause, solange hier noch kein Pastor sitzt, der neu berufen wurde. Dieser Auftrag, sein Reich zu bauen und in Freude anderen Menschen etwas weiterzugeben von dieser guten Nachricht, vom Wort der Versöhnung und Vergebung, das ist ein Auftrag, der bleibt. Und mein Wunsch für uns alle ist, dass wir uns nicht ablenken lassen, sondern wie Nehemia dastehen und sagen, und wenn sich andere das Maul zerreißen, sollen sie es tun. Aber unser Auftrag ist klar, unser Ziel ist klar. Wir werden bauen. Amen. Wir werden jetzt auf das Musikteam lauschen dürfen und den Liedern lauschen dürfen. Und ich möchte euch alle ganz herzlich dazu einladen, nicht nur zuzuhören, sondern im Herzen auch mitzusingen. Sprecht sie in euren Gedanken nach, betet diese Worte mit und nach. Es kann eine Antwort sein auf das, was wir heute gehört haben.